Hallo und herzlich willkommen zu Tagesanbruch, die Diskussion für das Wochenende vom 16. März 2024. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere dieses Format und diesmal blicken wir auf die Präsidentschaftswahl in Russland, die an diesem Wochenende stattfindet. Aus unserer Perspektive eine Scheinwahl, bei der nur einer gewinnen kann, Wladimir Putin. Doch wer steht wirklich hinter ihm? Wie ist die Stimmung im Land, jetzt 2 Jahre nach dem Angriff auf die Ukraine? Und was steckt hinter dem Machtapparat, den sich Putin über die Jahre im Kreml aufgebaut hat? Das besprechen wir mit jemandem, der sich auskennt, unserem Russland-Kolumnisten Wladimir Kamine. Und ihn begrüße ich jetzt hier ganz herzlich bei uns im Podcast-Studio, Wladimir Kamine. Er ist in Russland geboren, lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und schreibt auf T-Online regelmäßig in seiner Kolumne die Russendisco. Hi Wladimir, schön, dass du hier bist.
Ich grüße Sie, danke für die Einladung.
Und außerdem begrüße ich T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
Hallo ihr beiden, ich freue mich auf die Diskussion.
Ja, laut offiziellen Umfragen stehen rund 80% der Bevölkerung hinter Putin. Nach unabhängigen Schätzungen etwa die Hälfte der Menschen. Wie ist denn die Stimmung im Land aktuell? Hat Putin seit dem Angriff auf die Ukraine vor ungefähr 2 Jahren noch mehr an Zustimmung gewonnen oder gibt es immer mehr Skeptiker?
Also ich finde, das ist unfair, den Menschen gegenüber in einem unfreien Land solche Umfragen durchzuführen und dann sie auch noch zu zitieren. Was sollen sie denn sonst sagen, diese Menschen? Wir sind gegen Putin, das gleicht dem Staatsverrat und dafür steht in Russland zurzeit Knast, also auf ziemlich lange Zeit Freiheitsentzug. Deswegen werden eigentlich die Umfragen vom Staat, vom russischen Staat, anders durchgeführt. Sie fragen niemals, ob es ihnen gefällt, was Putin macht oder so, sondern es wird so gefragt, wenn Putin jetzt den Krieg beenden würde, egal unter welchen Umständen, wären Sie dafür oder dagegen? Wenn Putin dies oder jenes machen würde, also die Person Putin steht außer jeder Frage. Und auf diese Weise versucht der Staat herauszufinden, was die Menschen wirklich denken. Weil auch ein autoritäres, auch ein totalitärer Staat braucht solche Informationen. Oder sie werden gefragt, was denken die Menschen in ihrer Umgebung? Sind sie nervös wegen der aktuellen Situation im Land? Also nicht sie, sondern irgendwelche Menschen, die sie vielleicht kennen. Und so können die Leute, die Befragten, etwas von sich geben, ohne sich gleich zu enttarnen.
Aber bei dieser Frage zum Beispiel, sind Sie für die Beendung des Krieges? Wenn man damit ja antwortet, kommt man ja auch schon in die Bredouille, oder?
Na, man sieht, also das kann man wirklich mit Sicherheit behaupten, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich das Ende des Krieges wünscht. Also sie benutzen jede Möglichkeit. Wenn sie, ohne sich selbst Schaden zuzufügen, unter Repressalien zu kommen, wenn sie diese Möglichkeit haben, ein Zeichen zu setzen für das Ende des Krieges, rennen sie in Scharen dorthin. Das war bei dieser Kandidatur von Nadeschdin, auch einer Fake-Kandidatur, da wollte Kreml prüfen, wie eben die Zustimmung zum Krieg ist. Sie haben einen Kandidaten präsentiert, der gegen den Krieg war. Und gesagt, ich würde diesen Krieg sofort beenden. Dann haben sie gesehen, diese Schlangen von Menschen, die eine Unterschrift für ihn geben wollten, haben das sofort abgewickelt. Nicht gut. Weil natürlich heute kann man sagen, Putin ist Krieg und Krieg ist Putin. Die sind zusammengeschmolzen. Es gibt keinen Putin ohne Krieg. Aber es gibt auch keinen Krieg ohne Putin.
Ja, Wladimir, du hast gerade schon Nadeschdin angesprochen, einer der ja noch einzigen realistischen Oppositionellen, den es in der Zeit vor der Wahl gab. Außerdem symbolisiert ja auch der Tod von Nawalny den Höhepunkt von Putins Strategie, Gegner aus dem Weg zu schaffen. Was hat er denn noch getan, um seine Macht jetzt schon im Vorhinein zu sichern und was steckt so ein bisschen auch hinter dieser Strategie?
Nadeschdin war niemals ein richtiger Kandidat, Lisa. Das war nur eine Probekugel. Das ist ein alter Saufreund von dem Chef der AP.
Eine Marionette eigentlich, ne?
Des Präsidenten. Ja, das ist so einer, den haben sie wirklich mit feinem Geschmack ausgesucht. Ein Mann, den alle kennen, Der ist voll und ganz da im Topf. Also das ist keine Opposition.
Wladimir, ich habe gerade ein Interview mit Nadjerstin gelesen. Ich glaube, es war im Spiegel. Und ich habe es als unerträglich empfunden. Denn er hat wirklich den Großteil dieses langen Interviews darauf verwendet, zu erklären, warum er nicht Putin kritisieren möchte. Ja, und da merkte man richtig, der ist so nah dran, der ist fast verschmolzen mit dieser Figur, zu der er ja eigentlich eine Alternative darstellen soll. Lisa, weil du gefragt hast, was hat Putin noch gemacht? Ich glaube, das eine ist das, was wir sehen. Du hast den Fall Nawalny angesprochen. Wir haben die ganzen Repressalien gesehen. Wladimir, du hast gerade geschildert, was passieren kann, wenn man sich gegen das Regime stellt, dass viele Menschen Angst haben. Ich habe gleichwohl den Eindruck, vieles wissen wir hier gar nicht und sehen es gar nicht, wie perfide und ausgebufft dieses Regime, das ja viel mehr ist als eine Autokratie, ich habe den Eindruck, es ist fast schon ein totalitärer Staat, wie ausgebufft es vorgeht, um ein Ziel zu erreichen. Denn nur darum geht es, um den Machterhalt dieser einen Person, Wladimir Putin. Ich glaube, das ist das Einzige, was in diesem Land zählt für die Regimespitze.
Wladimir, vielleicht kannst du noch mal aus Russland direkt berichten. Wie wird denn so konkret Druck auch auf die Wähler ausgeübt?
Es ist so. Also auch zu einer solchen gefälschten Wahl müssen die Menschen kommen. Weil für jeden, natürlich haben sie jetzt große Erfahrungen gesammelt in den letzten 20 Jahren Putin, was so Fälschung der Wahlen betrifft. Aber man braucht trotzdem eine stabile Grundlage, damit man etwas zum Fälschen hat. Ein paar Leute müssen schon da im Wahllokal sein und ihre Stimmen abgeben. Sonst, wenn gar keiner kommt, dann passiert eben so etwas wie in Weißrussland vor ein paar Jahren, wo wir gesehen haben, dass der Diktator dann an das Volk trat und sagte, hier, ich habe 80%. Und das Volk sagte, nee, du hast 3. Und das ist dann eine unangenehme Situation. Damit das nicht passiert, müssen jetzt die Betriebsleiter, die Fabrikdirektoren, die Chefs von allen Instituten, die Menschen organisieren, Menschen dazu bringen, zur Wahlurne zu gehen, ein Kreuzchen zu machen, ein Foto davon zu machen und dem Chef zu schicken. Also irgendwie. Gleichzeitig werden große Konzerte angekündigt. Übrigens für Sonntag, ein Riesenkonzert in Moskau, kommen Menschen aus sehr weit entfernten Regionen. Ich weiß nicht, warum sie die Schauspieler und die Musiker nicht dahin schicken. Nein, sie bringen diese Menschen nach Moskau. Na klar, für gutes Bild. So viele sind feiern, die sollen dann feiern Putins Wiederwahl. Ich glaube, da geht einiges schief bei dieser Geschichte, weil da fehlt jeder Witz. Bei so einer, ich weiß noch, meine Heimat, die Sowjetunion, hatte die Chuzpe aus einer solchen belanglosen Angelegenheit wie alternativlose Wahl immer ein Fest, ein Event zu machen. Die hatten da irgendwelche Sachen, Delikatessen verkauft. Man konnte Sproten oder manchmal sogar Apfelsinen kaufen. Es gab sogar ausländische Produkte bei den Wahllokalen von unseren sozialistischen Bruder- und Schwesterländern. Kubanische Zigarren, Eierlikör aus der DDR, super selten. Und die Menschen kamen richtig früh zur Eröffnung des Wahllokals, weil sie wussten, die Sproten sind nach 2 Stunden alle. Auf diese Weise wurden die Stimmen schon zum Mittag ausgezählt und die Wahlkommission konnte nach Hause gehen, Bier trinken. Das hat natürlich das heutige Regime nicht drauf.
Die machen stattdessen ein großes Rockkonzert.
Ja, ich bin gespannt, wer da alles da mitsingt. Weil die meisten Musiker, muss ich sagen, haben sich vernünftig benommen. Also die haben das Regime, den Krieg nicht unterstützt. Viele sind außerhalb des Landes gegangen, mussten sie halt. Also die größten, die wichtigsten Menschen, mit deren sich Generationen identifizieren in Russland. Pugatschowa, Makarewitsch, Grebenschikow, die anderen sind im Land geblieben, machen trotzdem nicht mit, schweigen oder sagen auch halblaut, was sie denken. Also die Musiker, wenn man so verschiedene Künstler vergleicht, haben die Musiker eigentlich einen geraden Rücken, was man von Theaterleuten oder Filmemachern nicht so sagen kann.
Aber Lisa, einen interessanten Punkt hast du gerade angesprochen, der auch bei dir rauskam, Wladimir, dass nämlich solche Regime wie das in Russland eine eigene Legitimation brauchen, die sie nicht nur aus der Staatsspitze ziehen, sondern auch aus der Bevölkerung. Und das ist ja ähnlich wie damals in der DDR. Da sind auch Scheinwahlen abgehalten worden. Die sind systematisch gefälscht worden. Aber auch dort war es ja so, dass ganze Betriebe an die Wahlurnen gekarrt wurden. Ähnlich haben wir es jetzt gesehen im Iran. Auch dort gibt es eine Diktatur, die sich als Demokratie inszeniert, als islamische Demokratie, und die jedes Mal großen Wert darauf legt, unterschiedliche Kandidaten aufzustellen, die alle handverlesen sind und natürlich alle das Regime stabilisieren, aber die alle diesen Schein wahren sollen, nicht nur nach innen ins Land hinein, sondern auch nach außen ins Ausland, dass das hier eine echte, funktionierende Demokratie sei. Und das finde ich eigentlich ein Witz. Ja, wenn man, wenn man
interessanter Vergleich, Florian, mit Iran. Auf jeden Fall, finde ich. Ja. Aber die Länder sind doch zu, sehr unterschiedlich. Eine Diktatur braucht immer eine Ideologie, die hast du in Iran. Bei Putin geht es mehr so um eine Kleptokratie, ein autokratisches Regime, wo Menschen schon, ja, sie wollen an der Macht bleiben, egal zu welchem Preis, aber sie haben jetzt nicht, sie haben kein Bild von der Zukunft. Also sie wollen eigentlich, dass Ruhe im Karton herrscht. Dass ihre Familien, ihre Kinder dann ihre Sache weitermachen. Das ist kein ideologisch geprägter Staat in Russland. Und Iran hat eine ganz andere Bevölkerung.
Du hast recht, aber trotzdem nochmal danach gefragt. Es gab ja jetzt auch hierzulande viele Berichte, dass Putin sich angeblich radikalisiert habe während der Corona-Zeit, dass er jetzt so Nationalismus oder Imperialismus erst entwickelt habe. Hast du den Eindruck, das ist wirklich so, oder geht es ihm wirklich einzig und allein um den Machterhalt seiner Mafia-Clique?
Ja, er ist trotzdem kein Mullah geworden. Also die Mullahs in Iran, ja, sie kamen ja auf der Welle des Widerstands durch eine Revolution an die Macht. Junge Iraner stürmten Palast vom Schach. Und so kamen die Mullahs, dann wurden sie älter und älter und älter. Irgendwann mal dachte ich, die Biologie wird dieses Problem lösen, dass sie einfach sterben. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit den Iranern. Die kamen zu mir zu einer Lesung und ich sagte ihnen, ja Leute, ihr Mullahs, die sind ja viel älter als Putin und seine Freunde, ihr werdet viel früher frei. Und die sagten zu mir, nein Wladimir, du irrst dich, die Mullahs sterben nicht. Die sind jetzt alle schon über 100. In Iran sagt man, sie trinken Blut des Volkes. Und das wie Vampire, das, die werden niemals sterben. Das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Iran ist ja ein junges Land. Da gibt es hier so sehr viele junge Männer, anders als in Russland.
Das stimmt, und es kommen ja auch junge Mullahs nach, die sich genauso verhalten wie Khomeini. Aber das ist ja in Russland anders, hat man zumindest den Eindruck, auch wenn man sich unterhält mit Journalisten. Wir haben mit der Gründerin von Memorial gesprochen und die sagen eigentlich alle, in ihren Augen besteht dieser Staat aus einem starken Mann mit vielleicht zwei, drei drumherum, Patruschew und anderen. Aber wenn der mal nicht mehr da ist, dann wird es echt schwierig. Dann gibt es wie eine Art ja doch ein Kämpfe.
Nein. Also ich sehe die Stärke nicht. Putin kam, der musste niemals um Vertrauen des Volkes buhlen. Er wurde hingesetzt auf diesen Stuhl.
Von Jelzins Clique?
Ja, von dem Vorgänger. Ja, damit alles ruhig bleibt. Und in Russland, wie in jedem anderen Land, gibt es tausende Menschen, die dieses Land eigentlich schmeißen, die die Wirtschaft dieses Landes beherrschen, die einzigen sind, die den Wohlstand schaffen, einigermaßen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Bevölkerung. Und alle diese Menschen haben natürlich Machtansprüche. Und es sind verschiedene Gruppen, die verschiedene Interessen haben. Putin war schon immer so eine Art Richter, der alle diese Gruppen mit ihren Interessen zusammenbringen konnte, auf ein Level. Jetzt mit dem Krieg hat er sich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das wird über kurz oder lang nicht gut gehen weiter.
Aber trotzdem finde ich es immer faszinierend, wie einfach die Bevölkerung auch Gehirnwäsche ausgesetzt ist jeden Tag. Also diese Propagandamaschine. Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie das vielleicht tagtäglich für die Russen ist?
Ja, man sucht natürlich eine Rechtfertigung für sein eigenes Nichtstun. Du kannst nicht gegen diesen Staat. Putin hat ja zwei Armeen. Ich sage nur Putin. In Wahrheit meine ich natürlich das Regime in Kreml. Das ist nicht nur Putin allein. Das sind schon 100 Familien, die sich sehr gut verbarrikadiert haben in diese Machtzentrale und eine größere Armee haben zu ihrer eigenen Verteidigung im Land als die Armee an der Front in der Ukraine. Also stell dir vor, Lisa, du bist eine russische Bürgerin. Wie möchtest du gegen einen solchen bewaffneten Staat irgendwie aufbegehren? Unbewaffnete Menschen
haben keine Chance.
Demonstrieren nicht gegen bewaffnete Menschen. Die haben einfach keine Chance, ja, dadurch.
Aber es gibt ja auch trotzdem noch Gegenproteste gegen Putin. Wir haben jetzt auch mit Nawalny wieder viel nach seinem Tod gesehen. Was gibt es denn aktuell noch für Möglichkeiten dieses Gegenprotests?
Soldatenfrauen gibt es. Davor hat Kreml ein bisschen Angst. Ja, also der Weg nach Hause heißt diese Organisation. Das ist sehr typisch. Ich möchte jetzt nichts Schlechtes über Russland sagen. Es wird sowieso auch ohne mich sehr viel Schlechtes über Russland gesagt. Aber es gibt also diese statistisch genommene Figur, also die Russen haben ein demografisches Problem. Für jedes Land gibt es eine solche Figur. In Russland ist ein typischer Einwohner Russlands ist eine Frau, 42 Jahre alt, geschieden, alleinerziehend und sie heißt Elena Smirnova. Ja, das ist der am meisten vorkommende Name und Nachname. Eigentlich machen solche Länder keine Kriege. Da sind keine Kämpfer. Das ist nicht wie in Iran, wo wahrscheinlich der mittlere Bürger, Ahmed heißt und 26 Jahre alt ist und ein junger Mann mit großen Zukunftsansprüchen.
Naja, aber es gibt halt dieses Regime, was sich aggressiv verhält, was jetzt die Ukraine überfallen hat. Und weil du gerade die Soldatenmütter ansprachst, die hatten ja damals bei dem russischen Einmarsch in Afghanistan eine ganz wichtige Rolle, weil sie nämlich dafür gesorgt haben, dass dieser Krieg, der immer blutiger wurde und auch immer verlustreicher für die damalige Sowjetunion und auch eine Rolle gespielt hat dann beim Zusammenbruch der Sowjetunion, gezeigt haben, wie schlimm das eigentlich war. Also diese Soldatenmütter, die dann auch Veranstaltungen organisiert haben, die um ihre Söhne getrauert haben, die auch Protest geschoben haben. Hast du den Eindruck, das könnte jetzt wieder so eine Bewegung werden oder ist das Regime doch viel zu stark und wird das auch unterdrücken?
Ich habe nie gehört von einer solchen Vereinigung.
Also oh ja, damals. Doch. Also im Zuge des Einmarsches der Sowjetunion in Afghanistan gab es dann auch im Nachklapp diese Vereinigungen von Soldatenmüttern und Ehefrauen. Und es gibt, du kannst bei YouTube ganze Filme sehen, wo die auch Veranstaltungen gemacht haben und dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wirklich sich auch für die Demokratisierung eingesetzt haben.
Florian, also ich sehe da überhaupt keine Ähnlichkeit mit der heutigen Situation. Die Sowjets sind damals nach Afghanistan einmarschiert, angeblich auf Bitte der damaligen sozialistischen Regierung. Wie hieß der Mann nochmal? Babrak Karmal, der afghanische Kommunistenführer. Der hat die Russen quasi eingeladen. Und das waren alles Mobilisierten. Das war so wie ich, Soldat. Ich hatte das Risiko, in Afghanistan zu landen. Ich war Mitte 80er in der sowjetischen Armee. Das waren einfach also Jungs von der Straße, die sofort hingeschickt wurden. Heute in der Ukraine kämpfen eigentlich Menschen, die einen Kontrakt unterschrieben haben für gutes Geld. Die Mobilisierten, zumindest so sagt das die offizielle Stelle, die gerade so die Jungs von der Straße, dürfen nicht an die Front. Das sind alles Söldner. Im Grunde genommen ist das eine Armee, die aus Söldnern und Ex-Knackis besteht. Also Menschen, die mehr oder weniger freiwillig unterschrieben haben, für gutes Geld ihr Leben dem Risiko auszusetzen. Das Problem ist bei diesen Soldatenmüttern ist, dass ihre Männer einen unbefristeten Kontrakt unterschrieben haben. Das heißt, sie kommen erst zurück, wenn der Krieg zu Ende ist. Und wenn der nie zu Ende ist, kommen sie nicht. Also nicht in einem Stück. Die einzigen, die eine Chance haben, zurückzukommen, sind die Ex-Knackis, interessanterweise. Weil die hatten alle befristete Verträge. 6 Monate, 12 Monate.
Das ist übrigens ja hochtragisch, weil die ersten jetzt zurückgekommen sind.
Ja, ja.
Schwerverbrecher,
ja, ja.
Psychopathen, die zum Teil in dieselben Dörfer zurückgehen, in denen sie gemordet haben.
Und ihren
Opfern ins Gesicht schauen.
Ja, ich lese fast täglich an so noch schlimmere Geschichten, wo sie quasi ihre Verbrechen vollenden wollen, weil sie sind ja nicht umsonst im Knast gelandet. Das heißt, irgendwas ist schiefgelaufen. Sie wurden verhaftet und jetzt denken sie, jetzt schaffe ich es, ich versuch's nochmal bei der Bank.
Das ist wirklich krass, muss man wirklich sagen.
Ja, die Statistik, die Kriminalität ist da um Hunderte von Prozenten gestiegen. Und dazu kam noch natürlich der Waffenmarkt, der Schwarzmarkt für Waffen. Also niemand geht von der Front mit leeren Händen nach Hause. Die haben alle irgendwelche Granaten und Maschinengewehre mit. Also die Nachkriegszeit wird ganz sicher sehr laut sein in Russland.
Schön, dass du schon an die Nachkriegszeit denkst. Das ist ja auch schon mal positiv.
Naja, aber wir sehen doch jetzt, dass dieser Krieg qualmt. Wer soll im dritten Jahr kämpfen? Also dem Oberbefehlshaber fehlt es an Geld und Menschen. Weil, wie gesagt, die 42-jährige Elena Smirnova geht nicht an die Front. Sie kann dafür oder dagegen sein.
Aber es ist ja nach wie vor ein riesengroßes Land. Und wenn du jetzt mal dran denkst, zum Beispiel aus Sibirien, diesen ganzen Minderheiten, wo Menschen vielleicht sogar froh sind,
alle schon für
Fuß. Viel Geld in die Ukraine zu gehen.
Waren sie schon, alles weg. Die Knackis sind auch, 252.000 Knackis. Weniger hat Russland. Die haben 2 oder 3 Lager geschlossen. Das gab es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht.
Aber es stehen jetzt 500.000 russische Soldaten in der Ukraine. So viel wie nie zuvor. Mehr als zu Beginn dieses Angriffskriegs jetzt vor 2 Jahren. Das sind einfach sehr viele.
Ja, kämpfen nicht an der vorderen Frontlinie. Da fast 1 Million Menschen, ja, macht das, aber so ein bisschen abwärts von der Front. Sie sind für Logistik zuständig, für Nachschub, für sichere Verteidigung, aber es sind keine, die so losrennen. Das nicht. Direkt an der Front sind es wenig Menschen, viel Technik, irgendwie 2 Drohnen pro Soldat. Und das ist ein seltsamer Krieg. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind alle Kriege sehr unterschiedlich und seltsam. Aber dieser ist besonders seltsam. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Ölleitung noch immer durch Ukraine geht und russisches Öl zu uns gepumpt wird durch Ukraine. Und in diesen 2 Jahren keine einzige Kugel, keine Drohne diese Leitung getroffen hat. Ich habe keine Erklärung dafür.
Du meintest auch vorhin, dass in dem Kreml-Apparat schon viele Familien, also vielleicht mehr Menschen auch in diesem Apparat sind, als wir vielleicht denken. Wenn wir jetzt mal vorausschauen, also Putin hat ja die Verfassung so geändert, dass er nicht nur die nächsten 6 Jahre, sondern auch die nächsten 12 Jahre regieren könnte.
Oder 18.
Ich glaube, er würde die Verfassung immer so ändern, dass er so lange regieren kann.
36 wäre es dann.
Und 42. Ist. 42 wäre ja 90. Er wäre 90 und, naja, lass uns darüber lieber nicht
aber
denken.
Aber ich wollte eine andere Frage. Und zwar hattest du ja auch schon gesprochen, es gäbe ja vielleicht eine Zeit ohne Putin. Es kann ja immer mal was passieren.
Ab 42.
Hoffentlich vielleicht sogar früher. Aber meinst du, dass dann sein Regime, seine Ideologie genauso weitergetragen wird? Also hat er jetzt in den letzten Jahren da so viel rein investiert in diesen Apparat oder gäbe es doch eine Chance der Oppositionellen?
Er hat keine Ideologie. Oppositionellen vielleicht nicht, aber die Kinder von diesen, die haben ja alle Kinder, dieser Sicherheitsrat. Und diese Kinder ticken schon anders. Sie werden das nicht mittragen. Also diese Abneigung dem Westen gegenüber. Sie sind mit westlichen Werten erzogen.
Und das ist ja dann doch eine gewisse putinsche Ideologie, Wladimir. Ja, weil du sagst, er hat keine Ideologie. Und ich glaube, soweit ich das sehe auch, es geht ihm vor allem um seinen Machterhalt. Aber diese Abneigung gegen den Westen, fast schon Hass gegen den Westen, ja, das ist ja schon etwas, was irgendeine Form von Ideologie hat. Überhaupt keinen Pragmatismus darstellt.
Florian, du wirst dich wundern, wie schnell dieser Hass in eine Liebe sich verwandeln wird.
Wenn was passiert?
Na, wenn der Chef nicht mehr da ist, dieser Krieg ist ohne Geld nicht zu führen. Das ist ein Geldkrieg. Und wenn die Menschen um ihn herum merken, dass es eine Sackgasse ist, dass es da nichts zu gewinnen gibt gegen den Westen, weil der Westen einfach eine tiefere Tasche hat, dann werden sie diese Situation lösen müssen.
Und deshalb finde ich es so wichtig, auch gegenwärtig eben nicht alles zu eskalieren und nicht alles zu tun gegen dieses Regime. Wir haben gerade lang und breit über die Taurus-Marschflugkörper diskutiert. Man muss doch auch daran denken, dass es noch andere Menschen in Russland gibt, sogar im Kreml, die vielleicht irgendwann pragmatischer sind, mit denen man irgendwann mal wieder reden kann.
Absolut, oder? Absolut. Und danach muss man unbedingt dieses Russland irgendwie an Europa binden, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und ich hoffe sehr, dass europäische Politiker merken, dass dieses Land alleingelassen immer wieder in diese aggressive, autoritäre Haltung abrutschen wird. Es wird kein sicheres Europa geben.
Aber was Russland. Heißt denn das konkret? Glaubst du, dass man Russland in die NATO einbinden kann, in die EU einbinden kann?
Wir wissen nicht, wie diese NATO in einem Jahr aussieht. Ob es eine europäische Armee zum Beispiel geben wird und wie sie mit einer russischen Armee der Zukunft, also wir reden jetzt vom Jahr 2042, ja, anbinden kann. Was wir heute sehen, ist, ohne Russland funktioniert das nicht. Also das ist so ein Nachbarschaftsgesetz. Man kann natürlich alle Türen schließen und alle Fenster schließen. Trotzdem, wenn es bei dem Nachbarn brennt, brennt es irgendwann mal in ganzem Chaos, verdammt.
Ja, und das, glaube ich, ist auch wichtig, weil sich das auch viele unserer Hörer auf die Karten geschrieben haben, die jetzt sagen, man kann doch nicht nur gegen dieses Regime arbeiten und immer jeden Tag sagen, Putin ist böse, müssen ihn bekämpfen mit allem, was wir haben. Es ist, glaube ich, richtig, dass wir die Ukraine unterstützen, dass der deutsche Staat sehr viel tut, um die Ukrainer mit Geld, mit Waffen, mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu unterstützen. Und zugleich bin ich bei dir, Wladimir, muss man ja mal Wege ausloten. Wie kann denn das irgendwann weitergehen? Vielleicht ohne einen Putin, mit anderen, die pragmatischer unterwegs sind und dann dafür Sorge tragen können, dass Russland eben nicht dieser eskalierende Staat und dieser aggressive Staat bleibt, sondern sich halbwegs berechenbar zeigt.
Ich sage dir, wer pragmatischer ist. Die russische Regierung ist zum Beispiel pragmatischer. Also die Mehrheit dieser Regierung, also abgesehen von den Militärs, hat sich eigentlich in diesem Krieg sehr zurückhaltend benommen und hat eben nicht so eine hundertprozentige Zustimmung für eine neue Weltordnung geäußert.
Du meinst die Ministerpräsidenten, die Minister,
ja,
die Behördenleiter?
Ja, zum Teil sitzen da auch Kinder von den heutigen Vertretern im Sicherheitsrat. Es ist nichts Besonderes. Russland ist keine Ausnahme weltweit. Wir sehen solche Entwicklungen in vielen Ländern, die eine ähnliche politische Laufbahn haben. Ja, man muss Geduld haben und vernünftig das alles ansehen. Ich bin voll bei dir. Man soll Ukraine unterstützen, aber auch nach den Gesprächen suchen in den gesünderen Teilen des russischen politischen Establishments.
Ich finde aber trotzdem sehr optimistisch jetzt gedacht in die Richtung. Also wenn man doch wieder dran denkt, Russland an Europa anzunähern. Wir waren ja gerade
eher... Das ist eine schreckliche Vorstellung. Aber mit Deutschland wurde das gemacht. Es gab auch Pläne nach 1945, dass Deutschland mit irgendwelchem Gemüse voll zu pflanzen, das darf nicht als Land. Und dann haben sie irgendwann die klügeren Menschen gesagt, wir dürfen das nicht so lassen.
Das stimmt, und das war die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg und dem, was danach folgte, dass sich Deutschland ja dann wieder radikalisiert hat mit einem eigenen neuen Diktator. Und dann haben die Amerikaner ja bewusst entschieden, sie wollen Deutschland nicht auf alle Ewigkeiten bestrafen, sondern im Gegenteil, es wieder aufbauen.
Das ist eine schreckliche
Und mit wem haben sie das gemacht? Mit alten Nazis.
Ja, furchtbar. Ja? Wir müssen diesen Nazis Wohlstand schaffen, dann werden sie keine Nazis mehr. Nein, das geht nicht, sagten die anderen. Das sind doch schlimme, ganz böse. Ja, es gibt keine andere Wahl. Ich glaube, das wird zum Beispiel im Nahen Osten auch nicht anders sein. Irgendwann, nach vielen Jahren des Krieges und der Vernichtung der Gegenseitigen, werden die Israelis auch merken, wir müssen diese schrecklichen, abscheulichen Palästinenser irgendwie glücklich machen. Wohlstand schaffen, damit sie ein Auto haben, ein Haus und eine Zukunft für ihre Kinder. Ja, es ist furchtbar.
Es geht wahrscheinlich
aber es gibt keine Alternative.
Es geht nur mit Funktionären von Hamas und Hezbollah und den anderen Terrororganisationen, weil die sind, die das organisieren. So schlimm das ist. Natürlich vielleicht nicht mit den Chefs. Die Amerikaner haben auch den schlimmsten Nazis Prozesse gemacht in Nürnberg. Aber andere Richter, Geheimdienstmitarbeiter, Polizeibehördenchefs waren Ex-Nazis und die haben diesen Staat wieder hochgebracht.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist...
Lisa, wir sind abgedriftet.
Ja,
oder?
Wir wollen noch mal kurz zur Wahl zurückkommen, worüber wir eigentlich reden wollten. Und diese pro-russische Ausrichtung, die ist ja auch besonders gefährlich bei einer Partei in Deutschland, der AfD. Und jetzt kommen wieder, wie auch vor 6 Jahren zur Wahl, sind AfD-Abgeordnete eingeladen, um als Beobachter dort zu sein. Im Gegensatz zu internationalen Beobachtern von der OSZE, die nicht vor Ort sein werden. Wie bewertet ihr denn das? Ist das nicht irgendwie abstrus?
Ich glaube, es wäre besser, wenn wir ein paar Vertreter von Putins Regime einladen, um die AfD zu beobachten und uns mal zu sagen, wie die ticken, weil die können das wirklich beurteilen.
Nein, das geht nicht, Florian, das geht wirklich nicht. Da also zurzeit sind unsere diplomatischen Beziehungen nicht auf diesem Stand. Na, ich glaube, bei AfD ist das so, dass sie ein bisschen vor der Lokomotive laufen. Du hast im Grunde genommen, also wenn wir annehmen, dass Putin eine Ideologie hat und diese neue Weltordnung anstrebt, auch hier für Europa, ohne Amerika, mit einem eigenen Verständnis für Recht und Gesetz, eine antidemokratische Vorstellung, wohlbemerkt, würde ich sagen, hat er hier in Deutschland genauso viele Anhänger wie in Russland. Die schätze ich so auf 10-20%. Menschen, die auch eine solche Weltordnung gut finden würden. Ich kenne ein paar persönlich. Ich meine jetzt hier in Deutschland. Und die AfD gehört ohne Zweifel dazu. Ich glaube, dass die AfD sich sehr gut vorstellen kann in dieser von Putin angestrebten Zukunft für Europa. Deswegen machen sie mit. Es geht nicht darum, dass sie dafür bezahlt werden oder irgendwie von Putin extra propagiert, eingesetzt. Nein, das ist einfach deren Politik. Das entspricht deren Wünschen.
Das fasziniert sie, meinst du?
Ja, und zahlt auf ihre Ziele ein.
So, das aber ist das nicht gefährlich?
Anti-amerikanistische
Naja, sie werden ja beobachtet vom Verfassungsschutz. Das haben wir ja gerade hoch und runter überall berichtet und das ist ja auch richtig so. Weil sie schon auch als Putins Kolonne wahrgenommen werden können, hier im Westen.
Aber diese weltverschwörerische Sicht, etwas so flache Sicht auf das Leben, der Amerikaner ist an allem schuld, die Zugewanderten müssen zurückgebracht werden, ganz egal wohin, und dann
wird alles wieder gut.
Ist alles Friede und Kuchen. Diese Sicht teilen doch nicht wenige Menschen.
Hat denn die Wahl eigentlich auch Auswirkungen auf im Ausland lebende Russen, also hier auch in Deutschland?
Nach meinen Informationen sind hier lebende Russen, vor allem die in den letzten 2 Jahren Geflüchtete von Putins Regime, es gab ja eine beispiellose Auswanderung, mehr als 1 Million Menschen haben Russland verlassen. Die sind alle sehr politisch engagiert. Also sie fühlen sich in gewisser Verantwortung jetzt so für das, was in Russland geschieht. Sie wollen, wenn sie russische Pässe haben, ich habe zum Beispiel keinen, aber falls jemand einen hat, wollen sie auch bei der Botschaft zur Wahl gehen und ihre Stimmen abgeben gegen Putin.
Also sie können immer ein Zeichen setzen aus dem Ausland.
Ja.
Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Wladimir Kamina, dass du zu uns hier nach Berlin gekommen bist, ins Podcast-Studio. Und auch danke an dich, Florian, für deine Einordnungen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Anmerkung oder Frage haben, schreiben Sie uns gerne an podcasts@t-online.de, Podcasts mit Mehrzahl S. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie gerne eine Bewertung da, zum Beispiel über Spotify, Apple Podcasts oder empfehlen Sie den Podcast Ihren Bekannten weiter. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss, bleiben Sie gesund.
Das war Daniel und tschüss, bleiben Sie uns gewogen.